Die Tschechoslowakei war bei ihrer Gründung am Ende des Ersten Weltkrieges ein multiethnischer Staat. Auch mehr als 3 Millionen Deutsche lebten in dem Land. Der moderne Sport indes und besonders die Turnbewegung sind eher national geprägt. Aushängeschild des deutschen Sports in den böhmischen Ländern war vor allem der Wintersport. In welchem Verhältnis standen aber unter diesen Umständen der tschechische und der deutsche Sport in der Tschechoslowakei zueinander? Wie wurden die Nationalmannschaften zusammengesetzt? Der Sporthistoriker Marek Weitz von der Prager Karls-Universität antwortet in den folgenden Minuten auf diese und weitere Fragen. Das Gespräch mit ihm führte Till Janzer. Sie hören eine neue Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Weitz, heute soll es bei dem Interview vor allem um den deutschen Sport in der ersten tschechoslowakischen Republik gehen und auch natürlich das Verhältnis zwischen tschechischem Sport und deutschem Sport. Aber mit Sicherheit müssen wir noch ein bisschen aufklären, wie eigentlich die Situation während der Donaumonarchie war. Kann man sagen, dass Tschechen und Deutsche praktisch jeweils eigene Sportorganisationen hatten? Das heißt auch eigene Clubs. Und wie sah dann die Bildung von Nationalteams aus?
Nutno říci, že sport v českých zemích, moderní sport, se rodí.
Dazu muss man erstmal sagen, dass der moderne Sport in den böhmischen Ländern in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder besser gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine Anfänge hat. Und zwar sowohl der tschechische wie der deutsche. Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Sport werden damals zu einem vergleichsweise großen politischen und nationalen Thema. Die Tschechen bemühen sich um eine eigene Repräsentation in den internationalen Sportverbänden. Das gelingt ihnen vor allem im Internationalen Olympischen Komitee. Einer der Gründer des Komitees ist schließlich Jiří Gudjarkovský, der auch zum Mitglied des IOC wird. Das war nicht nur den österreichischen Sportverbänden ein Dorn im Auge, sondern auch der österreichischen Diplomatie, weil die Tschechen auf oberster internationaler Ebene eigenständig auftraten, aber ohne eigene Staatlichkeit. Die österreichischen Sportverbände und die österreichische Sportdiplomatie, ab 1908 war ihr Vertreter ein Nachkomme des Fürsten Windischgrätz, der entfernt auch mit dem Herrscherhaus verwandt war, sie versuchen dieses eigenständige tschechische Vorgehen im Sport zu unterbinden.
Wie ändert sich dann die Situation, als es zur Entstehung der ersten tschechoslowakischen Republik kommt? Wir haben ja auf der einen Seite den Sokol, wir haben auf der deutschen Seite den Deutschen Turnverband. In welcher Weise versucht man, diese Doppelorganisation zu lösen? Und wieder die Frage, die Bildung von Nationalmannschaften.
Tady se musíme všimnout několika velmi zajímavých věcí.
Hier muss man auf einige interessante Sachen hinweisen. Zum einen müssen wir zwischen den Turnvereinen unterscheiden, also dem Sokol und dem Deutschen Turnverband in der Tschechoslowakei und den Sportclubs. Interessant ist dabei, dass die Tschechen vor dem Ersten Weltkrieg ihre sportliche Unabhängigkeit mit den Leistungen des tschechischen Sports verteidigt haben und nach dem Entstehen der Tschechoslowakei sich beide Seiten, die tschechische wie die deutsche, um 180 Grad in ihren Ansichten gedreht haben. Jetzt verteidigen die Sudetendeutschen ihre sportliche Unabhängigkeit und ihre unabhängige Teilnahme an internationalen Wettbewerben mit Hinweis auf ihre sportlichen Leistungen. Da hatten sie recht, vor allem bei den Skifahrern. Auf der anderen Seite haben die tschechoslowakischen Sportverbände und das tschechoslowakische Olympische Komitee darauf gedrängt, dass die Sudetendeutschen im tschechoslowakischen Nationalteam antraten. Das gelingt auch zum Teil. Bei den Olympischen Winterspielen gehören vor allem die sudetendeutschen Skiläufer immer zum tschechoslowakischen Team. Auch schon wegen der geografischen Lage der Sudeten brachten sie gute Leistungen und waren eine Stütze für das Team. Bei den inoffiziellen Weltmeisterschaften in anderen Disziplinen ist das etwas anders. Dort repräsentieren sie jeweils ihren Sportverband. Was den Sokol und die Turner anbetrifft, Dort kam es nur in geringem Umfang zu Kontakten, aber bis Mitte der 30er Jahre waren die Beziehungen wenigstens korrekt. Was den deutschen Sport betrifft, muss man noch eine wichtige organisatorische Veränderung in der Tschechoslowakei erwähnen. Während die deutschen Sportvereine bis zur Entstehung der Tschechoslowakei Teil vor allem der österreichischen Verbände waren, ging dies zu tschechoslowakischen Zeiten nicht mehr. Kein Verein konnte zu einem ausländischen Verband gehören. Folglich waren auch die deutschen Turner organisatorisch und rechtlich unabhängig, aber sie standen selbstverständlich in engem Kontakt mit den Turnern aus dem Deutschen Reich.
Vielleicht können Sie zur Illustration ein, zwei Beispiele nennen von deutschen Sportlern, die in tschechoslowakischen Nationalteams große Erfolge gefeiert haben.
Je tady několik velmi zajímavých případů, ale dlužno říci, že s výjimkou lyžování.
Es gibt einige interessante Fälle. Man muss aber sagen, dass außer bei den Skiläufern es nicht so sehr zu Kontakten zwischen tschechischen und deutschen Sportlern kommt. Zumindest nicht auf der Ebene der tschechoslowakischen Nationalteams. Interessant ist das Beispiel des Fußballs. Da entsteht bereits vor dem Ersten Weltkrieg als Gegengewicht zur ethnischen Identität auch die Vereinszugehörigkeit. So spielt zum Beispiel Pepe Bizan als wohl berühmtester tschechischer Stürmer in den 20er Jahren in Wien, während nach dem Ersten Weltkrieg österreichische Spieler zu tschechischen Vereinen gehen. Und das aus dem einfachen Grund, dass die tschechische Krone stabiler war als die österreichische Währung, die von der Inflation erfasst war. Oder zum Beispiel Karel Koželuch, der hervorragend Tennis und Fußball spielte. Er nimmt an der ersten Reise eines tschechoslowakischen Teams nach Lateinamerika teil, die sehr erfolgreich ist. Interessant ist dabei, dass es der deutsche Klub FK Teplice ist, für den Koželuch bei der Reise spielt und der die Tschechoslowakei damit auch international in Lateinamerika repräsentiert.
Im Fußball, da kennen wir die Geschichte des ersten deutschen Meisters, der VfB Leipzig, spielte damals gegen einen Prager Club, eben halt den deutschen FC Prag. 1903 gewann Leipzig die erste deutsche Meisterschaft. Wie sah es aus in der ersten Republik mit dem Versuch der Deutschen, dann vielleicht sogar ein Teil des deutschen Sportes zu werden? Das heißt, auch vielleicht in irgendeiner Weise reinzukommen, später dann aus ideologischen Gründen in den nationalsozialistischen Sport.
Vztah tedy, řekněme, německých sportovců a k tomu.
Die Beziehungen der deutschen Sportler zu Deutschland nach Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 und zum Nationalsozialismus sind den bisherigen Erkenntnissen nach nicht besonders herzlich. Außer beim Deutschen Turnverband in der Tschechoslowakei. Der steht bereits seit den 20er Jahren unter dem Einfluss von Konrad Henlein. Und dort sind die Beziehungen, wie gesagt, sehr eng, wenn auch noch nicht nationalsozialistisch geprägt. Nach Hitlers Machtübernahme kommt es zur paradoxen Situation, dass man praktisch nicht mehr von Beziehungen zwischen tschechischen und deutschen Turnern sprechen kann. 1934-35 wird im Deutschen Reich eine einheitliche staatliche Organisation für den Sport gegründet. Das heißt, die Turner in Deutschland sind nicht mehr eigenständig, die in der Tschechoslowakei aber schon. Ab 1935 oder 36, das ist noch nicht ganz erforscht, existieren aber Kontakte von Konrad Henlein und weiteren Spitzen Funktionären des Deutschen Turnerverbands direkt zur nationalsozialistischen Verwaltung und zu den Spitzen des Naziregimes.
Soweit unser heutiger Blick in die Vergangenheit.